Predigt, Start. Also, Erntedankgottesdienst. Wir haben so viele Sachen hier aufgelistet. Ich bin sehr dankbar für alle Schwestern und Brüder und Geschwister, die sich jetzt die Tage eingebracht haben, die jetzt auch schon seit Wochen darüber nachgedacht haben, wie gestalten wir das, wie kriegen wir alle mitmotiviert, wie arbeiten wir zusammen. Vielen lieben Dank. Das ist jetzt das Visuelle, was man hier vorne sieht. Und soweit ich jetzt richtig informiert bin, erwartet uns ja auch gleich dann noch etwas drüben. Deshalb können wir auch da schon mal so eine Form von Dankbarkeit dann empfinden. Danke dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt, das alles vorzubereiten. Das kostet Kraft, das kostet Energie. Und das tun wir, so vermute ich, hoffe ich spreche für euch, für andere Leute, für die Gemeinde, für den Dienst am Mitmenschen, damit wir als Gemeinde auch blühen können. Aber warum feiert man eigentlich allgemein Erntedankgottesdienst? Weil wir da schon merken, wir leben in einer anderen Welt. Erntedankgottesdienst ist nicht bei allen, also Erntedank generell, ist nicht mehr für alle jungen Leute generell ein Begriff, weil man das so aus der Zeit damals halt nicht mehr kennt, nicht mehr erlebt hat. Deswegen so meine Frage an euch, so ihr könnt ja euch mit Hand melden, wer von euch hat ein Rasenmäher zu Hause? Ein Rasenmäher. Okay, gut. Wer von euch hat eine Heckenschere? Okay, da immer noch ein paar Leute. Wer von euch hat einen Schrebergarten? Ja? Wer von euch pflanzt Tomaten an oder Gurken? Ja, wieder ein paar Hände, sehr gut. Also, wer ist gärtnerisch aktiv im Leben? Okay, Erntedank war ja so ein Phänomen der Landwirte, der Agrargesellschaft. Und wir leben seit einiger Zeit nicht mehr sonderlich als Gesellschaft vom Agrarbetrieb. Damit meine ich, dass die meisten von uns heute nicht mehr Bauern sind, nicht mehr auf dem Feld ackern und dort arbeiten. Und deshalb meine Frage an alle, die ein bisschen Gärtnern, die ja was ansetzen an Tomaten, an Zwiebeln, an Gurken, an Knoblauch. Könntest du, wenn es keine Supermärkte gäbe, von dem Ertrag deines Gartens leben? Danke, Tatjana, okay. Wir wissen, an wen wir uns melden können. Wer könnte noch von seinem Garten leben? Ich stelle mal in den Raum, dass die meisten von uns nicht mehr von dem Ertrag ihres eigenen Gartens leben könnten. Ja. Das war damals aber anders. Damals warst du darauf angewiesen, von der Natur, ja, ob eine Ernte gut gelaufen ist oder nicht. Und deswegen haben die Leute Erntedank gefeiert, weil sie wussten, wie abhängig sie von Gott sind und der Natur, die ihnen innerhalb eines schlechten Monats vielleicht eine gesamte Ernte kaputt machen können. Und wenn du da in der Ernte nicht gut abgeschnitten hast, war die Welt noch nicht so global organisiert wie heute. So dass wenn wir in Deutschland schlecht gewirtschaftet haben, Leute gehungert haben und Hungersnöte ausgebrochen sind. Umso dankbarer war man für jede gute Ernte, die Jahr für Jahr eingefahren werden konnte. Und das ist die Erinnerung des Erntedankgottesdienstes, dass wir im Grunde genommen abhängig sind und nicht alleine in dieser Welt existieren könnten. Heute ist es anders. Wenn in den Supermärkten, also wenn zu Hause die Ernte nicht so gut ist, dann gehen wir in den Supermarkt. Aber das darf man jetzt genießen, das darf man auskosten, aber auch da sind wir ein Stück weit abhängig davon, dass die Lieferketten sehr gut funktionieren. Das haben wir bei der Toilettenpapierkrise von 2020 erlebt, ja, als die Lieferketten nicht so gut funktioniert haben und man dankbar sein konnte, wenn man im Supermarkt noch Toilettenpapier bekommen hat. Jetzt gehört Klopapier nicht zu den Sachen, die wir zum Überleben bräuchten. Essen aber schon, Nahrungsmittel schon. Und das ist für mich auch so ein bisschen die Brücke zur Predigt. Erntedankgottesdienst ist ein Thema der Dankbarkeit. Dankbarkeit, die wir im Alltag vielleicht manchmal vermissen lassen. Ich will niemandem von euch zu nahe treten, aber ich glaube schon, dass wir gesellschaftlich ein Problem haben. Dass uns negative Sachen viel mehr reizen als positive Dinge. Und dass sich unser Fokus auf das Negative, auf das Nervige, auf die nervigen Leute so stark geschärft hat, dass wir den Blick für die Sachen, die gut sind und für die Sachen, die uns gut tun, gar nicht mehr so fort wahrnehmen. Deshalb möchte ich mir mit euch gemeinsam heute eine Bibeltextpassage anschauen aus der Apostelgeschichte, dort in Kapitel 16. Und für alle, die jetzt gerade zugehört haben bei den Bekanntmachungen, ihr wisst, wer als Gast nächste Woche da ist, bringt eure Bibel mit. Ja? Er hat ja damals auch angekündigt, dass wir unsere Bibel mitnehmen sollen. Denkt daran. Und wer seine Bibel heute dabei hat, Apostelgeschichte, Kapitel 16, da wollen wir lesen. Ab Vers 16. Apostelgeschichte, Kapitel 16 und darin auch den Vers 16 und folgende. Wir werden nämlich bis zum Ende des Kapitels lesen. Es ist ein längerer Abschnitt, den wir uns gemeinsam anschauen wollen. Die junge Gemeinde, von Christus gegründet durch die 12 Apostel und ausgesandt durch Paulus, dem Jesus selbst begegnet, hat am Anfang enorme Herausforderungen. Sie müssen hinausgehen, sie wollen das Evangelium predigen, Gott hat es ihnen aufs Herz gelegt, sie gehen hinaus, aber es trifft nicht immer auf wohlwollende Ohren. Und so wird uns in der Bibel jetzt in der Apostelgeschichte Kapitel 16, Abvers 16 Folgendes berichtet. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Paulus geht hinaus zu den Leuten und er predigt inmitten einer neuen Stadt. Und dort begegnet ihm eine Frau, die laut Bibel hier einen Wahrsagegeist hat. Und dieser Wahrsagegeist in der Stadt bewirkt, dass alle Leute, die zu ihr kommen, um Rat von ihr zu erbeten, auch Geld dafür zahlen und Geld bei dieser Frau lassen. Diese Frau sieht Paulus und sieht Silas, das werden wir gleich erfahren, und sie läuft ihn hinterher und erzählt: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Schon spannend, ne? Wenn man in seiner Botschaft so unterstützt wird. Scheinbar war diese Frau aber so penetrant, dass Paulus gesagt hat: Ich kann hier nicht mehr verkündigen, ich kann nicht predigen, geh raus. Paulus wird unwillig und schickt die Frau weg. Und weil er diesen Wahrsagegeist aus ihr rausschickt, lesen wir gleich die Reaktion innerhalb der Stadt. Ab Vers 19. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Paulus predigt und tut den Willen Gottes, und das kommt in der Stadt gar nicht gut an. Diese Frau, die den Wahrsagegeist hat, generiert enorm viele Gelder, die dann wahrscheinlich in Sozialprojekte innerhalb der Stadt verteilt werden könnten oder in die Privattaschen anderer Leute fließen. Und wenn eine Geldquelle einbricht, hört der Spaß auf. Da hört der Spaß auf. Bei Geld hören Freundschaften auf. Ihr kennt die Redewendungen dann, ne? Und plötzlich werden Paulus und Silas zum Ziel für die Leute, als Angriffsfläche, und sagen: Wer ist schuld an unserer Misere? Warum kriegen wir kein Geld mehr rein? So. Und dann heißt es in Vers 22, und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie. Da kommt eine gewisse Dynamik auf. Eine Dynamik von Hass, von Gewalt, der Paulus und Silas jetzt ausgeliefert werden. Und die beiden werden geschlagen und die beiden werden ins Gefängnis geworfen. Die beiden erleiden. Sie leiden für Christus. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, wenn du leidest. Wenn wir schwierigen Situationen entgegenstehen, wie unsere Reaktionen darauf aussehen. Wir erleben, dass im ersten Jahrhundert viele Christen enorm gelitten haben. Auch heute leiden Christen um des Namens Jesu willen. Sie leiden, weil sie nicht bereit sind, Jesus zu verleugnen. Wir lesen weiter ab Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf erwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und da führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und all die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Da werden Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen. Und im Gefängnis heißt es dann, dass plötzlich ein großes Erdbeben geschieht und die Türen des Gefängnisses sich öffnen. Ich weiß nicht, wie ich das verstanden hätte, wenn ich jetzt als Insasse dieses Gefängnis wäre. Ich würde doch meinen: Danke, Vater, du hast mich hier befreit, ich kann gehen. Danke, dass du mich gerettet hast. Gott, du hast mein Leid gesehen, ich kann jetzt gehen, danke. Aber Paulus geht nicht. Das finde ich sehr spannend. Paulus und Silas bleiben bei geöffneten Türen in diesem Gefängnis. Und die Frage ist, warum bleiben die da? Wäre ich geblieben? Ich glaube nicht. Vielleicht nicht. Man weiß ja nicht. Man muss erstmal in so eine Situation kommen. Paulus und Silas bleiben dort. Und als der Kerkermeister mitbekommt, dass sie noch geblieben sind, er war ja schon dabei, sich selbst zu ermorden, weil er wusste, dass seinen Vorgesetzten egal ist, warum sie weg sind. Er muss mit seinem Kopf dafür halten. Aber als er dann hört, dass Paulus und Silas nicht weggelaufen sind, ist es dieser Mann, der sich vor sie kniet und fragt: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Es ist seine Frage. Er kommt auf Paulus und Silas zu, weil der Heilige Geist in seinem Herzen gewirkt hat. Und er stellt die Frage: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und jetzt, wo diese Tür sich geöffnet hat, weil von seiner Seite Interesse kommt, sagen sie ihm, was zu tun ist. Glaub an den Herrn Jesus. Und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und dann aber auch in Vers 32: Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Das heißt, auch dieser Mann, bevor er getauft wird, wird unterrichtet. Es wird ihm nahegelegt, was das Wort des Herrn ist, das er glaubt, dass er glauben soll. Und er lässt sich in dieser Nacht taufen. Wenn Paulus und Silas einfach aufgestanden wären und gegangen wären, weil sie das Zeichen Gottes verstanden haben, der das Erdbeben schickt, um sie zu befreien, dann wäre dieser Kerkermeister wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Er hätte sich wahrscheinlich selbst das Leben genommen. Paulus und Silas bleiben, weil die beiden nicht nur an sich selbst denken, sondern eben auch an das Wohl dieses Kerkermeisters denken. Ob er sein Herz Jesus öffnet, wussten sie zu dem Zeitpunkt nicht. Aber ihnen war wichtig, dass es auch diesem Mann gut geht. Obwohl die beiden es waren, die mit Ruten geschlagen wurden und ins Gefängnis geworfen wurden. Und ich finde es auch schön zu lesen, wie dieser Mann ihnen, so heißt es in Vers 33, die Striemen abgewaschen hat, die ihnen durch das Leid, durch die Rute zugefügt wurden. Was für ein Dienst am Nächsten. Aber die Geschichte geht ja weiter. Vers 35. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten: Lass jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte: Die Hauptleute haben hergesandt, damit ihr losgelassen werdet. So geht denn jetzt hinaus und zieht in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen: Nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen, haben sie uns ins Gefängnis geworfen. Und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch, sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten, und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu, und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia. Und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg. Nachdem der Kerkermeister jetzt getauft war, hört er am nächsten Tag von den Hauptleuten, was passiert ist. Und die wollen ihn loswerden. Die wollen die beiden Gefangenen einfach heimlich rauslassen, damit bloß keine negativen Schlagzeilen in den Zeitungen stehen. Paulus, der dieses Angebot jetzt vor sich hat, er darf gehen, sagt wieder: Ich gehe nicht, sondern wir sind Römer. Und ihr habt uns unverurteilt einfach geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Das Mindeste, was ihr tun könnt, ist, dass ihr hierher kommt und uns hinaus begleitet. Dass die Öffentlichkeit auch sieht, dass ihr uns gehen lasst. Nichts von wegen Heimlichkeit. Wir wollen nicht im Heimlichen gehen. Ich weiß nicht, ob ich da so den Mut dafür hätte. Ich glaube, bei jeder Gelegenheit, die ich gehabt hätte, zu gehen, hätte ich genutzt. Vielleicht schon bei der ersten. Aber Paulus denkt da anders. Er ist es mit Silas, die enormes Leid in Kauf nehmen. Die Leute mögen sie nicht, die Leute hören ihre Botschaft nicht, sie verleumden sie vielleicht sogar. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, weiterzuziehen. Wenn ich an Paulus Stelle wäre, weiß ich gar nicht, ob ich dann weiter gepredigt hätte. Und das ist das Spannende, gerade bei Paulus, einem Mann, der so oft geschlagen, gesteinigt wurde, der so oft Schiffbruch erlitten hatte, um des Namens Jesu willen. Warum tut er sich das an? Warum tut er sich das an? Weil gerade hier jetzt in Kapitel 17 dann, wenn wir den Text weiterlesen, heißt es: Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas. Und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Hier heißt es, Paulus hat gerade dieses Trauma in sich. Es wird ja heute auch gerne gesagt, es wird gerne von Trauma gesprochen. Geschlagen, ins Gefängnis geworfen, glaube ich, zählt da dazu. Er erlebt das, er erlebt, wie Gott ihn da rausführt. Und in dem gesamten Prozess denkt er nicht nur an sich selbst. Er denkt an den Kerkermeister, er denkt an die Hauptleute, er denkt an die öffentliche Wahrnehmung, er denkt an das große ganze Bild. Er hat nicht nur sein eigenes Leid vor Augen, sondern auch das potenzielle Leid anderer Leute, weil seine Entscheidungen auch Konsequenzen haben für andere Menschen. Und jetzt, wo er frei ist, jetzt, wo er wieder gehen darf, reist er weiter und er predigt weiter. In Thessalonich heißt es hier, geht er in die Synagoge, wie er es gewohnt war, Woche für Woche, Sabbat für Sabbat, und dort lassen sich Leute überzeugen von der Wahrheit, die über Jesus gepredigt wird. Und wenn Paulus den Kopf in den Sand gesteckt hätte, wäre das nie passiert. Die Gemeinde, die wir dann später in den beiden Briefen, von der wir da lesen, in 1. und 2. Thessalonich, wäre nie gegründet worden. Und das zeigt mir ein Stück weit, dass Paulus und die frühen Apostel in ihrem Dienst eine Dankbarkeit erlebt haben. Das würde ich jetzt so in den Raum stellen, dass das Erlöstsein durch Christus eine derartige Freude und Dankbarkeit in ihnen ausgelöst hat, dass das Leid dazu, dass ihnen andere Menschen antun wollten oder angetan haben, nicht ins Gewicht gefallen ist. Wie oft lassen wir uns denn niederschlagen, wenn Leute mal nicht unserer Meinung sind, wenn Menschen uns auslachen, vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung, weil wir seltsame Dinge glauben? Wenn du als Christ im 21. Jahrhundert sagst, du würdest an eine 7-Tage-Schöpfung glauben, lachen ja schon die meisten Leute. Dabei finden wir das genauso in der Bibel vor. Aber das auszuhalten, dass andere Leute einen vielleicht nicht mögen, ist für viele von uns und auch für mich enorm schwer. Und es gibt eine Falle, in die wir tappen können. Eine Falle, von der ich würde sie so beschreiben, die Mi-Mi-Mi-Falle. Was meine ich damit? Das ist so ein junger Ausdruck. Dieses alles dreht sich um mich. Andere Leute haben mich verletzt. Oh nein, ich bin so verletzt. Ja, ich will jetzt Verletzung, bitte versteht mich richtig, ich will Verletzung nicht kleinreden, aber ich will so ein Extrem aufzeigen, in das wir fallen können, wenn wir in unserem eigenen Mitleid versinken. Und es stimmt, dass es Momente in unserem Leben gibt, in denen wir es schwer haben, in denen wir es schwer hatten. Und wir haben ein gutes Recht darin, Schmerzen zu spüren. Aber gleichzeitig sehe ich am Leben der Apostel einen anderen Weg. Und zwar die Möglichkeit, den Blick nicht nur auf mich selbst zu richten, sondern auch an mein Umfeld zu denken. Und was gibt mir dafür die Kraft? Was gibt mir überhaupt, was bringt mich auf die Idee, in schwierigen Situationen, in denen ich in Selbstmitleid verfallen könnte, da gar nicht erst reinzutappen? Ich glaube, das Einzige, was uns dabei helfen kann, ist das Verständnis, dass Christus für uns gestorben ist. Dass die Liebe Gottes für dich und für mich so intensiv war und so intensiv gedacht ist, dass wir nicht abhängig sind von der Wahrnehmung und der Bestätigung anderer Menschen. Gott ist deine Bestätigung. Und wenn Gott deine Bestätigung ist, dann können wir vielleicht auch unseren Schmerz anders einsortieren. Weil wenn wir unser Leben, unsere Freude abhängig machen von der Bestätigung anderer, dann kann es und wird es sehr oft zu Enttäuschungen kommen. Wenn Paulus das gemacht hätte, glaube ich nicht, dass er derart gepredigt hätte und derart hinausgegangen ist, trotz des Leides, das er erlebt hat. Es musste Sachen geben für ihn, für die er dankbar war. Und wenn wir seine Briefe lesen, glaube ich, sagt er uns, wofür er dankbar ist. Und die Antwort finden wir in Jesus. Jesus Christus ist die Antwort auf die Frage, wofür ist Paulus dankbar? Und das nicht nur als intellektuelle Übung, weil das kann eine Gefahr sein, der wir als christliche Glieder einer Gemeinde verfallen. Uns hat man das schon seit Jahrzehnten erzählt, ja, Jesus ist wichtig, ich habe eine Beziehung zu Jesus, dass auch das zu einer Form von Routine werden kann, bei der wir kein persönliches Erlebnis mehr haben, keine persönliche Gotteserfahrung erleben. Wer sich auch emotional nicht von Gott gerettet weiß, wer seine Bestätigung nicht in Christus findet, wird sie erst recht nicht bei Mitmenschen finden. Und erst recht nicht bei dem Mitmenschen, der ihm negativ gesonnen ist. Dankbarkeit ist enorm wichtig. Es fällt uns schwer, Dankbarkeit festzuhalten, es aus seiner Dankbarkeit zu normalisieren. Weil unsere gesamte Welt, so würde ich es mal behaupten, könnt ihr mir gerne widersprechen nach der Predigt, unsere gesamte Welt auf einem negativen Zyklus gepolt ist. Das Internet basiert darauf, was am meisten angeklickt wird. Und das sind oft gewaltsame, verstörende oder auch also negative Sachen. Sachen, die mich, man sagt es, triggern, die etwas in mir aufkochen lassen. Gerade bei den Nachrichten spüren wir das vielleicht ein Stück weit, dass dort vieles Negatives berichtet wird, weil Sachen, die an Positiven hervorzuheben wären, bei den meisten Leuten untergehen. Was macht das mit deiner Wahrnehmung? Was nimmst du tagtäglich eher wahr? Sachen, die dich ärgern oder Sachen, die gut funktionieren? Kurzes Erlebnis meinerseits, um das ein Stück weit zu illustrieren. Ich hatte bisher etliche Beerdigungen durchgeführt. Bei einer dieser Beerdigungen habe ich beobachtet, wie ein Mensch, den ich jetzt nicht kannte, sich persönlich einfach hinter das Grab gestellt hat und einfach stand und die ganze Zeit Fotos gemacht hat. Und das war so ein bisschen irritierend für mich, weil ich dachte, boah, wieso machst du denn das? Also bin ich hin, ich habe den Bruder gebeten, kannst du bitte aufhören, hier Fotos zu machen? Und bin dann wieder meiner Dinge nachgegangen. Und viele Angehörige kamen auf mich zu, haben sich bedankt für den würdigen Abschied. Und auch vor allem die Geschwister, mit denen wir das organisiert hatten. Als ich am Ende dann am Tisch mich verabschiedet hatte, auch von der Person, die dort mit der Kamera stand, habe ich sie noch gefragt, und wann sehen wir uns das nächste Mal wieder? Und dann meinte sie, ist das dein Ernst gerade? Du hast die Beerdigung für mich voll kaputt gemacht. Ich weiß nicht, was da mit dir los war, aber ich fand das sehr frech von dir. Ich fand das unerhört, dass du dir einfach das Recht rausgenommen hast, jetzt mir zu verbieten, Fotos zu machen. Dann sagt er zu mir, ich bin Angehöriger, mein Vater konnte nicht da sein, ich wollte für meinen Vater hier Fotos machen. Wer bist du, dass du mir das hier verbietest? Ich habe mich bei ihm entschuldigt, ich war tief berührt, ich hätte heulen können. Wir haben uns, wie gesagt, er hat meine Entschuldigung angenommen in dem Moment, ich bin dann nach Hause gefahren und ich war genervt. Nicht von ihm, von mir selber. Der ganze Tag, der restliche Tag war für mich gegessen. Weil das Einzige, an das ich denken konnte, war, oh meine Güte, das war nicht okay von mir. Dabei, und das muss man jetzt wirklich in Perspektive setzen, lief alles andere gut. Die Rückmeldung bei allen Leuten war gut. Aber ich bin dann so ein Typ Mensch, der sich davon dann auch ein Stück weit mitnehmen lässt. Wie ist das bei dir? Wenn Leute sich bedanken, ja, sagen wir mal, 10 Leute bedanken sich, ein Mensch beschwert sich, wie geht dir das dann? Aber für mich illustriert es unser Problem, dass wir von negativen Sachen viel mehr angezogen werden oder das mehr wahrnehmen als die Sachen, die gut funktionieren. Vielleicht ist es bei der Arbeit so, es gibt total liebe Kollegen, aber dir fällt dieser eine Kollege ein, der dir nur auf die Nerven geht. Im Straßenverkehr, davon brauchen wir nicht reden, das kennt jeder von uns, da passieren ständig Sachen, die uns nerven. Aber suchen wir nach Sachen, die uns gut tun? Oder lassen wir uns eher von unserem Naturell prägen? Ich glaube, dass es auch heute etliche Wunder gibt, die Gott tagtäglich tut, die wir nicht sehen, weil wir nicht hingucken. Und die, wenn wir sie sehen, wir sie für selbstverständlich nehmen. Wie selbstverständlich ist es, dass du hier eine Gemeinde hast, wo du hinkommen kannst? Wo du, wenn du etwas hast, etwas sagen kannst und Leute dich sehen wollen. Hoffentlich. Hoffentlich. Wie selbstverständlich wäre das auf dem Arbeitsplatz? Es wäre vielleicht anders, vielleicht ähnlich, ich weiß es nicht. Aber wir können die Sachen, für die wir dankbar sind, also ich will sagen, wir müssen für die Sachen, für die wir dankbar sind, aktiv vielleicht arbeiten. Wir müssen aktiv danach suchen, damit wir nicht nur das Negative sehen. Und wenn es schon bei den alltäglichen Dingen so ist, wie viel mehr ist es dann bei Christus so? Dass wenn wir nicht täglich bei Christus sind, nicht täglich im Gebet verweilen, auch unsere eigene Dankbarkeit den Keller runter geht? Wir sollten Dankbarkeit üben. Dankbarkeit ist wichtig. Aber Dankbarkeit, und das ist mein letzter Grundgedanke, den ich ausbauen will. Dankbarkeit ist kein Selbstzweck. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Wofür sind wir denn dankbar? Ja, dann sind wir mal dankbar, und was passiert dann? Was passiert, wenn du dankbar bist? Drehst du dich im Kreis, klopfst dir auf die Schulter und freust dich? Paulus nutzte seine Dankbarkeit, um weiterzugehen. Um zu den Menschen in Thessaloniki zu gehen, zu den Menschen, die er kannte, zu den Menschen, mit denen er vertraut war und mit Menschen, mit denen er die auch mit ihm reden wollten. Und mit denen hat er die Schrift geteilt. Seine Dankbarkeit führte in Aktion. Sie führte ihn dahin, dass er sagt, ich will mich für Gott investieren. Dankbarkeit ist kein reiner Selbstzweck. Dankbarkeit ist meine These, führt uns in die Aktion. Das Positive zu sehen, das Positive im Gegenüber hervorzuheben, an etwas zu bauen, statt gegen etwas zu sein. Und das hat Paulus getan. Er war nicht gegen die Leute, die sich ihm in den Weg gestellt haben. Er war für Christus, der die Leute retten wollte, die sich ihm in den Weg stellen. Und wenn wir Gründe finden, um dankbar zu sein, lasst uns auch darin ins Gebet gehen, was wir mit dieser Dankbarkeit in die Wege leiten sollen, um Christus zu verherrlichen. Und mit diesen Gedanken lade ich euch ein, zum Gebet aufzustehen.